Fahr deine Antennen aus. Gott will senden. Und wir dürfen empfangen. Mike, herzlichen Dank für deinen Dienst. Du hast uns ja heute eigentlich schon seit gestern, einige sind jetzt neu da, seit gestern Abend in der Elim so ganz frisch zu jungen Leuten gesprochen. Jetzt sprichst du zu dem Mittelalter genauso frisch. Herzlichen Dank.
Danke. Gottes Segen.
Dankeschön. Das ist interessant, zu dem Mittelalter. Schön. Ich habe auch Erwartungen an dem Herrn. Und lasst uns einfach unsere Hände erheben zu ihm, gerade jetzt. Und es wurde schon von vorne gebetet, aber öffne dein Herz. Und bete du gerade jetzt. Bete in deinen eigenen Worten. Gott möchte deine Stimme hören. Du bist für ihn wichtig. Deine Stimme ist ihm sehr kostbar. Öffne dein Herz und sage Gott, was du auch heute Abend, dass du ihm heute Abend neu begegnen wirst. Danke ihm für das, was schon an diesem Abend geschehen ist. Danke ihm für dieses Lobpreisteam, das uns geführt hat, das uns begleitet hat in die Anbetung. Danke ihm für das, was er schon in deinem Leben getan hat. Halleluja, Vater Gott. Danke, Vater Gott. Danke, Vater. Halleluja. Als wir vor 40 Jahren nach Deutschland gekommen sind, meine Frau und ich und ein Team aus USA, wir waren alle auf eine Bibelschule in Dallas, Texas. Wir sind Amerikaner, vielleicht habt ihr das gar nicht gemerkt. Deswegen muss ich das immer wieder sagen. Ja. Keiner kriegt das mit. Und wir waren auf eine wunderschöne Bibelschule. Das war eine sehr lebendige Bibelschule. Und es war eigentlich die erste ihrer Art in den USA. Es war eine frische, damals die Jesus-People-Bewegung. Kay und ich haben uns beide in diese Jesus-People-Bewegung in den 70er Jahren bekehrt. Auf zwei verschiedene Küsten von USA, sie auf der Ostküste, ich auf der Westküste, sie in New York, ich in Kalifornien. Und wir gingen auf dieselbe Bibelschule, aber wir kannten uns damals nicht. Aber diese Bibelschule, die hatte ihren Ursprung in Heilungsbewegung in den 50er, 60er Jahren. Und der Gründer, Gordon Lindsay, er wollte eine Schule haben, wo junge Menschen kommen konnten, Gott begegnen, lernen von ihm und rausgehen in die Welt, um einen Unterschied auszumachen, wo immer sie gehen. Und es war in eine wunderschöne Zeit. Es war, wie gesagt, also diese Jesus-People-Bewegung und dann die charismatische Bewegung. Und die Schule war da, um das zu versorgen. Und wir haben eine ganze Menge damals gesehen. Und kamen nach Deutschland mit großer Vision, einen Unterschied zu machen. Und wie ich gestern Abend gesagt habe, wir kamen mit dem Spruch in unserem Herzen, was wir glaubten und glauben immer noch, ein Spruch des Herrn war für uns. Und das war: Gott schenkt Erweckung in Europa und Deutschland ist der Schlüssel für diese Erweckung. Übrigens, wir waren 3 Jahre in England bei Colin Urquhart, vielleicht ist das ein Begriff, und wir haben dort auf der Schule gelehrt für 3 Jahre. Und Colin bat mich, einen Artikel zu schreiben für seine Zeitschrift und über das Werk in Deutschland. Und dann habe ich geschrieben mit dem Titel Erweckung in Europa, Deutschland ist der Schlüssel. Und Carlin kam in mein Büro ganz schüchtern und sagte, Mike, können wir das ändern? Deutschland ist ein Schlüssel für Erweckung. Und ich habe gesagt, Carlin, das Wort des Herrn ändern? Aber viele verstehen das falsch. Es ist nicht, dass mehr in Deutschland geschieht als überall. Es ist halt, dass was in Deutschland geschieht, ausprägend ist für ganz Europa. Und so ist es sehr wirklich, ich glaube immer noch auf dem Herzen Gottes, wirklich, dass wir eine Erweckungskultur haben. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Ich bin nicht jemand, der hinter allem herläuft. Ich bin hungrig nach Gott und ich will mehr von ihm haben. Aber ich habe selten die Gelegenheit, überall hinzugehen. Aber ich war vor vielen Jahren, in den 90er Jahren, war ich in Pensacola. Und ich habe dort erlebt, ich habe da wirklich, ich habe das Video gesehen, wo die Ausgießung des Heiligen Geistes geschah, die eigentlich für 5 Jahre dauerte. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, Mensch, sowas haben wir in Deutschland mehrmals erlebt. Und wo ist das jetzt? Und ich habe festgestellt über die Jahre, dass was wichtig ist, ist, dass eine Kultur da ist, um Gottes Segen und Ausgießungen des Heiligen Geistes zu behausen, so dass es bleibt. Es gibt so eine, wenn man Erweckungsgeschichte ein bisschen anschaut, es gibt fast ein Selbstverständnis, dass Erweckung nur eine vorübergehende Sache ist. Aber ich glaube nicht, dass das Gottes Plan ist. Ich glaube nicht, dass das, was sie in der Apostelgeschichte erlebt hat, dass es jemals erwartet war, dass das ausstirbt und dann werden wir wieder Geschäft wie normal machen. Dass wir Kirche wie üblich machen. Kirche wie üblich hat noch nichts gebracht. Und ich glaube, dass der Schlüssel liegt daran, dass wir eine Kultur bauen, kultivieren, so dass, wenn Gott wirkt, das bleibt. Es ist wichtig, dass wir erkennen, Erweckung beginnt mit Gott. Es kann beendet werden von Menschen, aber das beginnt mit Gott. Es beginnt nicht mit Menschen. Es hat nicht damit zu tun, wie lange wir beten, wie stark wir beten, wie lange wir fasten. Es hat damit zu tun, dass Gott ein Herz hat, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Und ohne den Heiligen Geist werden wir das nicht tun. Amen. Hat einer gesagt, und das motiviert mich. Wollte mich gerade hinsetzen, aber dein Amen, das hat mir dermaßen geholfen. Ich glaube, dass es auch möglich ist in Deutschland. Ich glaube, dass es auch möglich ist in Sachsen. Ich glaube, dass es auch möglich ist in Dresden oder wo auch immer du herkommst. Aber ich glaube, dass es möglich ist, eine Kultur zu bauen, wo Gott zu Hause ist. Ein Haus zu bauen, wo Gott sich zu Hause fühlt. Und ich glaube, dass es bestimmte Eigenschaften von dieser Kultur, die sehr wichtig sind. Und ich möchte nochmals betonen, eine Erweckungskultur oder eine Kultur, die wirklich das die einen bleibenden Effekt haben wird, ist zuallererst eine Kultur, wo die Güte Gottes betont wird. Gott ist gut. Die Bibel sagt nicht, Gott ist gut, aber, sondern die Bibel sagt, Gott ist gut. Amen. Gott hat nie schlechte Launen. Gott ist gut und er ist nur gut. Und das ist ein Kernwert, das in uns so tief drin ist, das kann niemand uns das ausreden. Gott ist vollkommen gut. Ich habe heute Morgen gesagt, ich weiß nicht alles, aber eins weiß ich, Gott ist gut. Extrem gebildet bin ich nicht, aber so schlau bin ich doch. Gott ist gut. Und ich denke, dass es höchste Zeit ist, wirklich eine Kultur zu bauen, wo die Güte Gottes wirklich betont wird. Und es ist übrigens die Güte Gottes, die uns zur Umkehr leitet. Wenn Menschen überwältigt sind von der Offenbarung, von der Güte Gottes, dann möchten sie nichts anderes als nur für ihn zu leben. Dann möchten sie, genau wie diese Frau in der Geschichte, wo in Lukas 7, wo Jesus eingeladen wird zu dem Haus von einem Pharisäer. Und der Pharisäer gönnt Jesus nicht die übliche Sitte, ein Kuss als Begrüßung. Bin irgendwo froh, dass sie diese Sitte nicht bei uns haben. Ein Kuss und Wasser für die Füße und Öl für den Kopf. Das war die Sitte. Das war einfach die normale Höflichkeit. Und der Pharisäer, die Gesetzlichkeit, gönnt Gott nicht die übliche Höflichkeit. Gesetzlichkeit ist sehr unhöflich gegenüber Gott und gegenüber Menschen auch. Und eine Frau kommt rein und fängt an, seine Füße, Jesu Füße, zu waschen mit ihren Tränen, trocknen mit ihren Haaren und dann goss sie Öl auf seinen Füßen. Und der Pharisäer denkt bei sich selbst, Mensch, wenn der wirklich ein Prophet wäre, dann würde er wissen, was für eine Frau das ist. Und auf einmal, Jesus sagt zu Simon, Simon, ich habe dir was zu sagen. Und Simon erwartet, dass er sagt, wo kam diese dreckige Frau her? Und übrigens, wieso weiß sie, kennt sie sich aus in deinem Haus? Ne? Aber das hat Jesus nicht gesagt, sondern was Jesus gesagt hat, ist, siehst du diese Frau? Es war lustig, er konnte seine Augen nicht weg von der Frau nehmen. Siehst du diese Frau? Er sagt ja, und er erzählt ihm eine Geschichte, nämlich dass mit dem Clou, dass wem viel vergeben ist, wird auch viel leben. Wo viel Gnade erwiesen wird, das Resultat ist extrem radikale, extravagante Liebe. Das ist, glaube ich, das Resultat von einer bleibenden, kultivierten Offenbarung. Eine Offenbarung, die quasi über den Ort hängt. Wo Menschen einfach reinkommen in unsere Kultur und erkennen auf einmal, Gott ist gut. Weil wir das so kultiviert haben, weil wir so das empfangen haben, weil wir uns wirklich mit Gottes Güte uns füllen lassen haben. Seid ihr da? Eine Offenbarung von der Güte Gottes, die Güte Gottes betonen. Nicht nur theologisch, sondern wirklich als eine Grundlage in allen anderen Werten, die wir haben. Das Grundwert, Gott ist gut und nur gut. Zweitens, ich glaube, eine Erweckungskultur ist eine Kultur mit Reich Gottes Perspektive. Das heißt, es geht nicht nur darum allein, dass Menschen sich bekehren. Das ist zentral. Aber es geht nicht nur um die persönliche Bekehrung. Das ist zentral. Ohne die Bekehrung läuft nichts anders. Aber obwohl das Zentrum ist, das ist noch lange nicht der Umfang. Es gibt eine ganze Menge andere Dinge, die Gott durch uns tun möchte. Es gibt Gleichnisse, die Jesus erzählt hat, die die Gesellschaft zu durchsäuern mit dem Königreich Gottes. In jede Gesellschaft, in jedem Teil der Gesellschaft hineinzugehen mit der Königsherrschaft Jesu. Ich glaube, das ist der Grund, warum Gott betont in diesen Tagen, dass es nicht mehr ausreicht, dass einer einfach redet und alle anderen zuhören, die Hand geben an der Tür und dann weggehen und für den Rest der Woche. Sondern der Gottesdienst Sonntag, glaube ich, ist für Zurüstung, für die Heiligen, das seid ihr, das sind nicht die besonderen Leute mit einem glänzenden Donut über den Kopf, sondern wir sind die Heiligen. Wir sind gemeint, wenn Paulus über die Heiligen spricht. Wir sind die Heiligen. Und Gott möchte alle Heiligen zurüsten und trainieren, vorbereiten für das Werk des Dienstes. Es ist die Zeit, dass der Leib Christi aufgebaut wird in diesem Land. Ich glaube, eine Erweckungskultur ist eine Kultur, wo der Leib Christi aufgebaut wird und der Leib Christi, jedes Glied, aktiv ist. Schon wieder ein gutes Amen, okay? Ich mag weiter. Hey, wo alle aktiv sind und nicht nur eine, nicht nur die Professionelle, sondern alle aktiv sind. Ich bin gesalbt mit dem Heiligen Geist, um in meine Welt hineinzugehen und dort Reich Gottes zu bringen. Und das Königreich Gottes, das segnet Menschen, die sich auch nicht unter seine Herrschaft beugt. Jesus heilte Menschen, die nie ihm gefolgt sind. Das war keine Bedingung. Er hat nie zu jemandem gesagt, wenn du mir folgst, dann werde ich dir heilen. Sondern Menschen kamen zu Jesus und er sagte sie, ein Leper kam zu Jesus, hat ihn gefragt, wenn du willst, kannst du mich heilen. Jesus hat sich das gar nicht überlegt, sondern aus seiner Natur, aus der Natur Gottes, antwortete er und er sagte, ich will, sei gereinigt. Und er hat nicht gesagt, Wenn du mir nachfolgst, werde ich das tun. Jemand kam zu Jesus blind. Er sagte, was willst du, dass ich für dich tue? Ich will sehen. Dann sehe, hat er gesagt. Das war das Reich Gottes. Er sagte zu seinen Jüngern, geht hin und predigt das Evangelium. Das Königreich Gottes ist zu euch gekommen. Heilt die Kranken, treibt Dämonen aus. Mit anderen Worten, demonstriert das Königreich Gottes. An einer anderen Stelle, Lukas beschreibt das anders, er hat die Reihenfolge umgekehrt. Er sagt, heilt die Kranken, treibt Dämonen aus und sagt, das ist das Reich Gottes. Aber keine Bedingung da. Jesus rief Menschen zu Nachfolge, aber nicht um Heilung zu bekommen, nicht um Hilfe zu bekommen. Als Jesus die 5000 gespeist hatte, da hat er nicht gesagt zu seinen Jüngern, sie sollen erstmal eine Gemeindemitgliedkarte unterschreiben und dann kriegen sie was zu essen. Sondern sie gingen mit dem Essen. Da war keine Frage dargestellt. Bist du schon ein Nachfolger Jesu? Nein, tut mir leid. Das war nicht der Fall. Sondern sie gaben das Königreich Gottes, wo immer sie waren. Und das Königreich Gottes ist übernatürlich. Das heißt, wir haben Ressourcen vom Himmel. Wir haben eine Quelle aus dem Himmel, wo wir helfen können, wo immer Gott uns gestellt hat. Gott sendet uns hinein in eine Welt, in eine gefallene Welt und wir haben eine übernatürliche Quelle, wo wir Menschen helfen können. Ich glaube, dass es möglich ist, dass Geschäftsleute übernatürliche Weisheit bekommen. Und wo sie wirklich dann mit dieser Weisheit in ihre Firma hineingehen können und sagen, das Königreich Gottes ist gekommen. Eine Erweckungskultur ist eine Kultur mit Königreich Gottes Perspektive. Dass wir berufen sind, das Reich Gottes zu nehmen, wo immer wir sind. Eine Erweckungskultur. Seid ihr immer noch da? Ja, jemand fragte mich, warum fragst du ständig, seid ihr noch da? Meine Antwort ist ganz einfach, ich will es wissen. Okay? So seid ihr da? Okay. So, eine Erweckungskultur ist eine übernatürliche Kultur. Es ist, wo Gott in unserer Mitte ist, da ist ein Fokus auf seine Gegenwart. Da ist ein Konsensus, eine allgemeine Zustimmung, dass es einen offenen Himmel gibt. Nicht nur leben wir unter einem offenen Himmel, wir sind ein offener Himmel. Wir sind das Tor zum Himmel. Wir öffnen den Himmel, wo immer wir gehen. Seine übernatürliche Kultur. Ich habe ein Zeugnis gehört, wir haben ein Zeugnis gehört, wo wir in Kalifornien waren. Und es war eine meiner Lieblingszeugnisse, die ich gehört habe. Es war ein junger Mann, der war Mitarbeiter und Bibelschüler und er verdiente gerade genug Geld, um seine Bibelschule zu bezahlen. Und er war verlobt. Und er wollte seine Verlobten einen Ring kaufen, aber er wollte nicht einen billigen Ring kaufen. Er wollte ihr einen guten Ring kaufen. Und er hatte dafür gebetet. Und eines Abends rief sie ihm an und sagte, du erratest nie, was mir geschehen ist. Sie war in einem Juwelengeschäft und da war eine Aktion, wo in eine Schale, große Schale, haben sie 7000 Diamanten gehabt und nur eine aber war echt. Die anderen waren alle künstlich. Und dann, jeder dürfte da einfach einreichen und ein Eins rausholen. Und sie ging rein und sie hatte ihre Hand da reingetan und kam hoch mit dem echten Diamant. 7000 Dollar wert. Dann rief, dann hat er gesagt, jetzt müssen wir einen Ring haben für diese Diamant. Und so hat er gehört von seinem Steuerberater, du kriegst zurück von deinem Steuer 100 Dollar. Er sagt, 100 Dollar. Dann 5 Minuten später rief er wieder an und sagte, ich habe einen großen Fehler gemacht. Das ist nicht 100 Dollar, das ist 3100 Dollar. Ja. Und so ging er mit seiner Verlobten zu dem Geschäft, und um einen Ring zu kaufen, haben den perfekten gefunden, aber der kostete so um die 3000. Und dann hatte er die Geschichte erzählt und der Juweler sagte, wisst ihr was, das berührt mein Herz und ich möchte dir das geben für den Preis, für den ich bezahlt habe, und das war 1500 Dollar oder was. Diese Geschichte finde ich gut, super, weil es gehört dazu, zu einem übernatürlichen Kultur, wo Menschen Wunder erwarten. Wunder erwarten. Streck deine Hände aus zu Gott gerade jetzt. Vielleicht hast du wirklich etwas in deinem Leben, eine Not gerade jetzt. Und du musst nicht mit Gott ringen, du musst nicht ihn anflehen. Gott kennt dich, Gott liebt dich, Gott ist für dich. Und er liebt es, uns zu helfen. Und empfange das von ihm gerade jetzt. Empfange seine Hilfe gerade jetzt in Jesu Namen. Vater, wir setzen das frei. Wir setzen jede Heilung frei, die nötig ist. Jede finanzielle Versorgung, Herr. Jede Familie. Jede Wunder, jedes Wunder in der Familie, das nötig ist, Herr. Herr, wir setzen das frei in Jesu Namen. Erwarten dein übernatürliches Eingreifen in unserem Leben. Herr, baue in unserem Herzen eine Erwartung, deine Herrlichkeit zu sehen, indem du in unser Leben übernatürlich eingreifst, um uns zu helfen, dass wir demonstrieren mit unserem Leben, das, was Jesus in diese Welt hineingebracht hat. Was ich glaube, ist eine übernatürliche Kultur und eine Kultur, die mit Gott beginnt. Mit Gottes Natur, wie Gott ist, nicht wie wir sind, sondern wie Gott ist. Halleluja. Eine Erweckungskultur ist eine Kultur, wo Menschen ihre Identität in Christus erkennen. Wo sie wissen, was wir heute Abend gesungen haben, dass wenn wir in Christus sind, wir sind eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Kay hat gesagt, für sie, heute Nachmittag ist das so gute Nachricht, dass Jesus nicht nur unsere Sünden ans Kreuz genommen hat, sondern uns selbst. Und wir sind dort gestorben und wir sind auferstanden und wir haben jetzt Leben in uns. Wir sind in Christus und Christus ist in uns. Das ist, wie wir definiert sind. Und eine Erweckungskultur ist nicht nur, wo wir unsere Identität kennen, sondern wir erkennen diese Identität für andere dazu. Wir erkennen einander in Christus. Wir gönnen einander ein bisschen Gnade. Gnade zu wachsen. Gnade zu wachsen. Wir waren auf einer Veranstaltung, wo Menschen Filme gemacht haben und ich dachte, die waren furchtbar. Und alle ihre Freunde und Mitschüler haben geklatscht und gejubelt und ich habe etwas dabei verstanden. Sie werden ständig nur bestätigt. Und so wachsen sie in diese Identität, wer sie sind. Sie werden dadurch definiert, nicht durch ihr Versagen, nicht durch ihre Vergangenheit, sondern sie werden einfach definiert durch das, was sie in Christus Jesus sind. Eine Erweckungskultur ist eine Kultur, wo auch die Wahrheit, das Wort Gottes, transformiert Leben. Es ist nicht ein Ort, wo wir nur das Wort hören. Und übrigens, wenn jemand sagt, das habe ich schon gehört, Paulus sagt, du hast das noch nicht wie gehört, wie du es hören sollst. Weil wenn wir etwas hören und leben und wir hören das nochmals, das ist nicht für uns langweilig. Das brennt in dem Herzen. Ich denke, in dem letzten Monat, wo ich sehr viele Predigten gehört habe, ich glaube nicht, dass ich unbedingt irgendetwas gehört habe, was ich nie gehört habe, aber jedes Mal, wo ich das gehört habe, brannte das mir in dem Herzen. Das ist Wahrheit, die einen transformierenden Effekt hat in unserem Leben. Und transformierte Menschen transformieren die Gesellschaft, in der wir leben. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und es soll etwas in unserem Leben tun. Ich glaube, dass es die höchste Zeit ist, dass die Gemeinde Jesu in Deutschland aus der Kinderphase kommt. Und erwachsen wird. Nicht erwachsen wird in dem Sinne, dass wir nicht mehr lachen so viel. Da müssen wir wieder Kinder werden. Aber da ist eine Reife, die durch die Wahrheit kommt in unserem Leben. Gottes Ziel ist, uns anzureifen. Das gehört zu der Vaterschaft Gottes. Ein Vater erzieht seine Kinder. Von dem Vater kommt Identität, von dem Vater kommt einfach so Wachstum und Reife. Und der Vater im Himmel ist dabei, uns anzureifen, sodass wir fähig sind, sodass wir tragfähig sind, sodass der Auftrag uns nicht belastet, sondern stärkt, wie Jesus das gesagt hat. Meine Speise ist, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Jesus wurde nicht gebrochen von dem Auftrag, sondern er wurde gespeist. Speise ist etwas, die normale Menschen mögen. Niemand setzt sich normalerweise am Tisch und sagt beim Mittagessen, ach, schon wieder. Schon wieder essen. Habe ich heute Morgen schon gegessen und jetzt schon wieder. Und abends muss ich auch noch. Sondern es ist etwas, was wir genießen und es ist etwas, was uns stärkt. Jesus sagte, das ist der Wille Gottes für mich. Das hatte er sagen können, weil er außergewöhnlich reif war in seiner Beziehung zu dem Vater. Übernatürliche Kultur. Eine Erweckungskultur ist eine Kultur der Ehre. Es ist eine Kultur, wo Menschen sich gegenseitig lieben und wertschätzen. Ich habe mit einem geistlichen Leiter in diesem Land vor einem Jahr oder so gesprochen und er sagte mir, er sprach von seinem Leitungsteam und er sagte zu mir, wir haben uns entschieden, keinen Menschen zu ehren. Ich habe gesagt, das, ich glaube, ist ohne Konkurrenz das Dümmste, was ich je gehört habe. Da ist man heiliger als Gott selbst. Weil Gott sagt, ich werde ihn ehren, der mich ehrt. Gott ehrt Menschen. Und Paulus sagte, gib Ehre, dem Ehre gebührt. Petrus genau das Gleiche. Wie sollen wir sagen, wir werden keinem Menschen ehren? Das klingt so geistlich und klingt so heilig. Es ist stinkreligiös. In diese Kultur der Ehre, versteht mich nicht falsch, es ist nicht nur Ehre in diese Richtung sozusagen, sondern es ist gegenseitige Ehre. Gegenseitige Ehre und Wertschätzung. Lieben, Menschen lieben. Nicht nur hier in Gottes Haus, sondern überhaupt Ehre zu zeigen. Und alle sagten nichts, gar nichts. Okay. Kultur der Ehre. Eine Kultur der Ehre ist frei von Angst und Kontrolle. Es ist keine Not, zu kontrollieren. Weil die Angst hat keine Chance. In der Liebe, die vollkommen gemacht ist, hat Angst und Furcht keine Kraft. Seid ihr da? Und Angst ist das, wozu Menschen versuchen, alles zu kontrollieren. Weil sie Angst haben. In einer Kultur der Ehre ist Kontrolle arbeitslos. In einer Kultur der Ehre wird das Wert von Menschen bestätigt. Ehre bestätigt das Wert von Menschen. Wenn ich dich ehre, ich sage dir, du bist wertvoll. Du bist nicht wertvoll, weil du irgendetwas tust, sondern du bist wertvoll als ein Mensch. Halleluja. Eine Kultur der Ehre ist Ehre, die über alle Grenzen geht. Alle Generationen. alle Geschlechter, Mann und Frau. Ich bin erstaunt, in wie vielen christlichen Kulturen, sogenannte christlichen Kulturen, wo dieses Vorurteil immer noch erlaubt ist gegen Frauen. Ich bin immer noch erstaunt, dass wir Buße getan haben für so viele Dinge, aber nicht Vorurteil gegen eine Frau. Wo Paulus selbst sagt, ihr seid alle Söhne Gottes. Es gibt in Christus kein Mann, keine Frau, kein Sklaven, kein Freier, kein Grieche, kein Jude, sondern ihr seid alle Söhne in ihm. Mit anderen Worten, ihr habt alle dasselbe Erbe. Ihr seid alle gleichgestellt. Preist dem Herrn, dass wir sind nicht gleich, Mann und Frau. Aber gleichgestellt, gleichwertig. Und Kulturen, Gemeindekulturen, die das erlauben, dieses Vorurteil, sie sind ein Auslaufmodell. Ihr wolltet Amen sagen, aber ich habe vergessen. Jemand sagt, Amen. Widerwillig, aber Amen. Das ist ein Auslaufmodell. Dankeschön. Aber Gott ist dabei, wirklich das zu betonen. Ich bin überzeugt. Ich bin überzeugt. Genauso wie er das nicht erlaubt, dass wir Vorurteil haben gegen andere Nationen in unserer Gemeinden. Vorurteil haben gegen andere Klassenschichten. In einer Gemeinde, wo Jesus seine Jünger gerufen hat, da hat er nicht gesagt, Petrus, folge mir nach, wenn das okay mit Andreas ist. Denn er ruft uns zusammen und wir müssen das irgendwie verarbeiten. Deswegen ist das eine übernatürliche Kultur. Denn es ist nicht nur fein und schön, wenn Brüder einträchtig beieinander leben, sondern es ist ein Wunder. Aber wir brauchen Gott. Und wir wollen alle Menschen lieben und ehren und schätzen und wertschätzen. Wow, irgendwie denke ich, ich treffe in Schwarze hier und ich schieße einfach weiter. Gott ist dabei, das zu tun. Alle Generationen, alle Geschlechter, alle Klassenschichten. Ich glaube schon, dass Gott Wunderbares vorhat mit junge Menschen. Aber als junger Mensch habe ich nicht geglaubt, dass ich ohne andere Generationen was erreichen kann. Und das glaube ich schon gar nicht jetzt. Ich glaube, Gott ruft eine ganze Generation zusammen und diese Liebe und gegenseitige Wertschätzung unter den Generationen, unter den Nationen, unter den Geschlechtern. Ich glaube, das ist heilsam für eine kaputte Welt. Ich weiß, als ich mich bekehrt habe und ging zur Sonntagsschule in einer Gemeinde in Südkalifornien und da war ein Zirkuszelt da mit 5000 Leuten da und du hast gesehen, wie eine Oma neben einem so langjährigen Hippie gestanden ist und gesungen, trachtet zuerst nach dem Reich des Herrn. Das hat mein Herz geheilt, weil in unserer Familie gab es keine Generationsspaltung, sondern Krieg. Und als ich das gesehen habe, das hat Heilung in meinem Herzen gewirkt. Die Gesellschaft, in der wir leben, ist eine beziehungskaputte Gesellschaft. Und Epheserbrief ist ein Brief, wo ein prophetischer Brief von Himmel auf Erden. In dem Himmel wird alles versöhnt sein mit Gott. Alles unter seine Ordnung kommen. Und wir haben das Vorrecht, das jetzt auszuleben in dieser Zeit. Halleluja. Ich glaube, das ist ein Stück von dem neuen Tag, wo wir eine neue Generation aufrufen für einen neuen Tag. Ich glaube, das sind Eigenschaften von diesem neuen Tag, wo wir diese übernatürliche Kultur der Ehre haben. Und wo Jesus unser Modell ist für jeden Dienst. Dass wir hinschauen auf ihn und wir sehen, wir lassen ihn als das Haupt der Gemeinde durch andere, aber er trainiert uns für das, was wir in diesen Tagen tun können. Ich glaube, dass diese Eigenschaften gehören dazu, zu einem Erweckungskultur und zu dem neuen Tag. Und mein letzter Punkt ist, wir sollen alle mit neuem Wein betrunken werden. Ohne den neuen Wein geht das überhaupt nicht. Wisst ihr, das ist, warum Paulus sagt in Epheser 5, er sagt, ordnet euch einander unter. Ordnet euch einander unter. Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter. Männer, liebt eure Frauen und gibt euch hin für sie. Das gehört dazu. Es heißt nicht, Frauen, ordnet euch unter, ihr Männer, seht zu, dass die Frauen sich unterordnen. Ja, ich kenne einen Mann, der hatte diesen Vers für die Frau so oft unterstrichen, dass er den nächsten Vers durchgestrichen hatte. Ordnet euch einander unter. Männer haben sich genauso ihren Frauen zu unterordnen. Hier kommt bestimmt ein Amen. Ah, seht. Wie funktioniert das? Paulus gibt uns den Schlüssel. Lasst euch nicht mit Wein berauschen, sondern werdet voll des Heiligen Geistes. Wenn man betrunken ist, dann ist man sehr großzügig. Also, wenn man betrunken ist, dann verliert man einige Perspektive. und gewinnt einige andere. Und man ist einfach großzügig. Line them up. Das ist meine Einladung. Das gehört, dass wir das, das klingt lustig, aber das ist wirklich, wirklich wahr. Ohne den neuen Wein geht es nicht. Wir müssen wirklich ständig trinken. Ich liebe das am Pfingsten. Da hat Petrus, weil die haben gesagt, die sind alle mit neuen Wein betrunken. Petrus hat gesagt, wir sind nicht betrunken, wie ihr denkt. Wir sind betrunken, aber nicht, wie ihr denkt. Ja. Und es ist wirklich nötig in dieser Zeit, dass wir viel einfach hineintrinken von dem Wein des Heiligen Geistes. Halleluja. Halleluja. Hebt einfach eure Hände auf. So viel von Trinken gesagt. Durstig. Trink einfach ein. Jesus sagte, komm und trinke. Lasst euch erfüllen mit dem süßen Wein des Heiligen Geistes. Halleluja. Halleluja. Lass uns aufstehen. Oh, Halleluja. 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 Oh. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass wir immer zu dir kommen können. Dass diese Quelle ständig für uns öffnet ist. Du hast gesagt, werde nicht betrunken mit Wein, nicht berauscht mit Wein, sondern lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Sei ständig erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und so kommen wir zu der Quelle. Und wir trinken von der Quelle des Weins, Herr. Deine Liebe ist besser als der Wein dieser Welt. Also wir empfangen deine Liebe gerade jetzt, Herr. Du liebst uns. Du liebst uns. Und wir empfangen diese Liebe in unser Herzen. Und wir lassen unser Herzen erfüllt werden mit deiner Liebe. Deine Liebe, die nie aufhört. Deine Liebe, die nie versagt. Deine Liebe, die nie aufgibt. Deine Liebe, die kein Ende hat. Deine Liebe, die kein Vorurteil hat. Wir lieben dich und wir lieben einander als Folge deiner Liebe zu uns. Herr, wir öffnen unser Herzen, wir öffnen den Raum in unser Leben für die Fülle deiner Liebe, die Länge, die Breite, die Höhe, die Tiefe. Die ganze Fülle deiner Liebe. Oh, Rababakataya. Kura mama yeke sendele mukusataya.
Gott ist tatsächlich für dich.
musst das tun. Du musst dich wahrscheinlich bewegen. Und du musst auch wahrscheinlich deinen Mund öffnen. Und dann singen wir einfach zueinander. Gott ist für dich. Er ist nicht gegen dich. Gott ist für dich. Er ist nicht gegen dich. Gott ist für dich, er ist nicht gegen dich. Gott ist für dich. Gott ist für
weitergeben, den ich schon vorhin beim Lobpreis hatte. Und ich hatte ein bisschen Angst, das einfach so zu sagen. Aber durch die Predigt oder durch die Worte von Mike jetzt bin ich da so bestärkt, dass ich ihm vielleicht da auch Mut zuspreche, weil wir so wenig sind. Aber das macht nichts. Gott ist hier und hat sich auch so bestätigt. Und ja, er hat einfach so wie gesprochen. Ich suche unter meinen Kindern solchen Glauben wie bei Noah, dass ihr anfangt, auf dem trockenen Land euer Werkzeug in die Hand zu nehmen und ein Schiff zu bauen. Ein Schiff, wo ihr drin Schutz habt. Denn es wird eine riesige Welle, eine riesige Flut kommen, die, wo keiner mehr mit seinen Füßen dort stehen bleiben kann, wo er steht. Und ich möchte, dass ihr in diesen Schiffen Menschen noch aufnehmen könnt, dass ihr Platz habt. Ihr habt meine Werkzeuge und meine Maße. Ja, das wollte ich weiter sagen.
So, wir wollen euch wirklich die Gelegenheit geben für eine Einsegnung, was Mike gepredigt hat über diese Kultur der Ehre, was wir diese ganze Tag gesprochen haben. Ich bin wirklich überzeugt, dass Gott ist dabei, den Himmel zu öffnen. Neues kommt, ist schon da und kommt. Und was Mike gesprochen hat über diese Kultur der Ehre, diese einfach alles das Neue, was Gott tut. Wir waren, wie er gesagt hat, in Bethel für einen Monat. Wir haben das alles pur, einfach in das, alles, was wir empfangen könnten von Gott. Gott hat so ein neues Werk in uns getan. Er hat wirklich... Ich habe das gesagt, aber das von 40 Jahren Staub, von 40 Jahren eine lange Reise, die ganze Müdigkeit hat uns so erfrischt, erneuert, verjüngert in unser Herzen, wirklich eine Erwartung gegeben für Gutes, dass Gutes kommt, Gutes geschieht. Hat wirklich die ganze Hoffnungslosigkeit, Müdigkeit, Staub, ich denke, ihr könnt identifizieren, manchmal ist der Weg lang. Aber es kommt wirklich und da ist diese frische Erneuerung von Gott. Wir können lachen sogar. Gott hat zu mir gesagt, ähnlich wie Abraham und Sarah. Sie haben 20, 25 Jahre auf diese Samen gearbeitet, diese Verheißung. Und als Abraham 100 war, ist Gott ihm erschienen und hat gesagt, jetzt ist die Zeit. Aber Abraham war so gut wie tot. Gott ist lustig, oder? Er wartet, wie wir zu Ende mit aller unserer Kraft. Und dann ist es die Zeit. Und weil Gott will die ganze Kraft geben. Und Sarah war 90 Jahre alt. Sie war nicht nur über die Zeit zu alt, sie war auch, sie könnte kein Kind, sie war wie zweimal tot. Und genau in diesem Punkt haben die beide gelacht, was so unmöglich war. Deswegen glaube ich, dass Gott uns eine frische Lachen gibt. Eine frische, einfach Glauben, dass wenn die Zeit da ist, Gott erfüllt die Verheißung und die Zeit ist jetzt. Dass wir voller Erwartung, voller eine neue Hoffnung, Gott möchte eine neue Hoffnung erwachen, in was Mike gepredigt hat, dass Gott gut ist und tut Gutes und dass wir erwarten das, dass wir wirklich voll erneuert mit dieser Kultur. Und Mike und ich, wir sind auch nach vorne gegangen, wir haben die ganze Segnung von dem ganzen Ort dort bekommen. Sie sehen sich als Verwalter von was Gott dort freigesetzt hat. Sie wollen das einfach weitergeben und wir geben das auch weiter. Und ihr könnt dann zu Hause geben und das auch weitergeben. Und wir haben gedacht, Mike und ich stehen so hier und ihr könnt einfach durchkommen. Ihr könnt eine Schlange machen auf einer Seite, vielleicht wenn die Leiter auch erstmal durchgehen, dann können sie auch mit hier stehen und ihr läuft einfach durch. Und wenn einige so gesegnet sind und möchten hier bleiben, wenn die anderen durchlaufen und wir werden nicht beten, nur komm und sage Gott, ich gehe hinein in das Neue. Ich lasse das alte Gepäck, ich lasse das alte Enttäuschungen, ich lasse die alte Müdigkeit, alles, was mir begrenzt hat, jeder Box, in dem ich gelebt habe, alles, was alt ist. Wir haben so viel altes Zeug, brauchen wir nicht. Preis dem Herrn. Es ist die Zeit. Gott möchte uns nicht nur neue Wein in einen alten Weinschlauch. Er will alles erneuern. Und du bist der Weinschlauch. Er will dir flexibel machen und mit wirklich sprudelndem Leben erfüllen. Glaubt ihr das? Weil wenn ihr durchkommt, dann müsst ihr geht einfach durch im Glauben. Lasst Altes ab und wir werden segnen, diese Leben sprechen, Auferweckung sprechen, neu alles, Gott macht alles neu, haben wir gesungen heute Abend. Es ist neue Zeit, auch in Sachsen, auch in die Gemeinden, auch in dir, auch in mir. Okay, so wer rübergehen möchte, komm in Glauben. Wie gesagt, wir werden nicht lange beten. Nur ein Übertragung von dieser wirklich Kultur der Erweckung. Weil ihr seid bestimmt die Treuen im Land, weil ihr seid hier. Und ihr werdet das weitertragen. Ihr trägt das Neue weiter. Es ist einfach ein Zeichen, wir leben in die neue Frische, was Gott tut. Und er birgt Neues. Diese Welle kommt. Wer möchte, kann durch. Vielleicht die Leute kommen erst durch, bleiben hier mit uns und dann lauf. Okay? Ist das gut? Und ihr könnt singen. Und was immer ihr mögt. Und alle anderen singen. Und lasst die Freude sprudeln. Woo!